Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Wie gehen wir mit Corona in Deutschland um? Das ist weiterhin die Frage aller Fragen, auf die es gesunde Antworten zu finden gilt. Wie sieht es dabei eigentlich mit unserem nächsten Semester aus? Möchten auch Hochschulen und Studierende wissen bzw. überhaupt mal erörtern? Der Deutsche Hochschulverband fordert die Politik deshalb auf, auch für den anstehenden Studienbetrieb Präsenzpläne zu entwickeln, so wie das für Schulen und Kitas ja bereits gemacht wird. Wir hören dazu gleich mehr und schauen in unserer Rubrik International nach Großbritannien, wo tausende Berichte über sexuelle Übergriffe an Schulen für mächtige Aufregung sorgen. Wie läuft's mit dem Studium? Welche Erfahrungen machst du gerade im Shutdown unter Corona-Bedingungen? Das fragt eine Karlsruher Forschungsgruppe der Dualen Hochschule Baden-Württemberg seit bereits einem Jahr. Viele Studierende, auch aus dem europäischen Ausland, über Podcasts kommen da die Wasserstandsbeschreibung, wenn man das so sagen kann. Das haben wir hier in Campus und Karriere schon mal vorgestellt und sind heute wieder mit der Forschungsgruppe verabredet, um eine Art Zwischenbilanz zu ziehen nach gut einem Jahr Studium mit Corona. Ulf Daniel Illers ist Professor für Bildungsmanagement an der DHBW in Karlsruhe und leitet das Projekt. Guten Tag, Herr Illers.
Schönen guten Tag.
Wenn Sie jetzt Ihre Zwischenbilanz sozusagen mit den drei wichtigsten Aussagen zusammenfassen müssten, welche wären das?
Hochschulen sind mehr als eine Zusammenstellung von Lehrveranstaltungen. Sie sind auch Orte des sozialen Austausches und der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist sicher der wichtigste Punkt. Das wird immer deutlicher und das fehlt oft im Moment. Das Zweite ist, dass die Beteiligung von Studierenden tatsächlich an dem Studium als Ganzes, also nicht nur an der einzelnen Lehrveranstaltung, wo Wissen rezipiert wird, sondern als Ganzes, als Studium, als Hochschule erschwert wird. Und der dritte und sehr wichtige Punkt ist, dass Hochschulen sich für die Zeit nach Corona sicher ganz neue Konzepte der Studierendenbeteiligung überlegen müssen. Denn Studierende, die jetzt in Selbstorganisation, in Resilienz und im Selbstlernen geschult werden, wenn sie durch diese Zeit durchkommen wollen, die werden in Hochschulen in der Zukunft ganz anders studieren wollen und auch studieren können, als sie das heute tun.
Was sagen denn die Studierenden darüber, wie sie mit dem Lernen im Selbststudium sozusagen klarkommen? Im Schulbereich ist ja das Aufholen von vermissten Lernstoff, von Lernlücken ein sehr großes Thema.
Studierende stehen vor der Aufgabe, die Wissensbestände, die vermittelt werden sollen, zu lernen. Und das funktioniert in der Regel gut. Wir haben natürlich eine viel, viel größere Verschärfung bei denjenigen, die wir als niedrig strukturierte versus hochstrukturierte Lernende bezeichnen können. Sozusagen hochstrukturierte Lernende kann man auch in niedrig strukturierten Lernumgebungen, also in den einfachsten Wissenslernumgebungen, zufriedenstellen. Niedrig strukturierte Lernende, also diejenigen Lernenden, die einfach viel, viel mehr Support und Unterstützung auch brauchen, werden jetzt deutlich stärker abgehängt. Es gibt bei den psychosozialen Beratungsstellen, wir führen jetzt gerade einen Workshop zu diesem Thema durch, auch immer mehr Vorfälle, wo Studierende sich eben um Hilfe diese Beratungsstellen wenden. Studienberatungen kennen das auch, sodass die Schere einfach auseinanderklafft. Insgesamt aber ist es natürlich so, dass durch die didaktisch wesentlich, sagen wir mal, wissenstransferorientierten Modelle, die derzeit im Online-Zoom-Modus an Hochschulen gefahren werden, auch viel Hochschulstudium sich auf Wissensvermittlung konzentriert und weniger auf eine ganzheitliche Bildung, die eigentlich angestrebt werden soll. Und das fällt Studierenden, je länger es dauert, natürlich auf und erschwert auch die Motivation und auch das gesellschaftliche Engagement natürlich, was mit einem Studium auch einhergehen sollte.
Herr Ehlers, das nächste Semester steht quasi vor der Tür. Was sind Ihre Erwartungen auch als Hochschulprofessor?
Wir müssen, glaube ich, sehen, dass das, was wir jetzt aufgebaut haben, sich doch jetzt über eine wesentlich längere Zeit erstreckt hat und auch noch erstrecken wird. Als wir das vorweg gesehen haben, als wir angefangen haben, dachten wir, naja, das ist jetzt mal ein Semester Online-Lehre, das kriegen wir irgendwie überbrückt. Dann kam das zweite, jetzt kommt das dritte, möglicherweise in Teilbereichen, das hoffen wir nicht, aber geht's ja auch noch weiter. Und das heißt, wir müssen uns jetzt spätestens die Frage stellen, was sind denn die Learnings eigentlich für die Hochschule? Und das geht natürlich, denke ich, über die Frage der Digitalisierung hinaus. Digitalisierung ist sicher ein wichtiger Punkt. Wir sind in den Präsenzuniversitäten und Präsenzhochschulen in Deutschland in der Diskussion, wie viel Blended Learning werden wir in die Nach-Corona-Zeit überführen. Aber wir müssen eben auch die Frage stellen, was für Studierende kommen da eigentlich zurück? Wie können wir sie motivieren? Wie können wir sie abholen? Wie können wir sie ganzheitlich ansprechen und sie in ihrem Studium motivieren, sich vertiefend zu engagieren, wenn sie aus dieser Corona-Erfahrung des Studiums auf dem Sofa, des Studiums im Shutdown zurück an die Hochschule kommen? Und wir müssen diejenigen mitnehmen, die jetzt auch einfach nicht leicht durch diese Zeit gekommen sind, diejenigen, die unter sozialer Isolation gelitten haben, diejenigen, die auch stofflich möglicherweise nochmal besondere Unterstützungsbedarfe haben. All das gilt es zu bewerkstelligen. Das sind große Aufgaben für Hochschulen. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen, über diese großen Aufgaben hinweg auch strategische Konsequenzen für ein neues Studium im Next Normal zu finden, welches digitaler, innovativer und auch studierendenzentrierter ist. Denn wir können Studierenden etwas zumuten. Wir werden eine neue Generation von Studierenden haben, die anders ist als vor Corona.
Die Forschungsgruppe Next Education der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe hat eine Zwischenbilanz nach einem Jahr Corona-Studium gezogen. Dazu war das der Leiter des Projektes, Professor Ulf Daniel Ehlers. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, und weitere Infos zu diesen Forschungen, die gibt's auch unter studium-im-shutdown.de und next-normal.eu. Zwei Semester nur online, wie Studierende das bislang erleben und sich auch damit arrangieren irgendwie. Das haben wir gerade in einer Zwischenbilanz aus einem Karlsruher Begleitforschungsprojekt gehört. Möglichst kein drittes Semester nur rein online. Das ist auch die Hoffnung, die man beim Deutschen Hochschulverband hat. Die Berufsvertretung von rund 32.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland vermisst allerdings in der aktuellen Debatte um Öffnungsszenarien ganz klar das Thema Studium und Hochschulen. Professor Bernhard Kempen ist Präsident des DHV. Guten Tag, Herr Kempen.
Guten Tag, Frau Malaike.
Die Infektionszahlen gehen bekanntlich nach oben. Die Zeichen stehen ja eher auf Schließung denn auf Öffnung.
Die Zeichen stehen derzeit eher auf Schließung, aber das ändert ja nichts daran, dass wir irgendwann auch in eine Post-Corona-Phase einmünden wollen. Und für diese Situation wollen wir gewappnet sein. Wir haben jetzt eine Gruppe von Studierenden, die Universität jetzt seit einem Jahr überhaupt nicht von innen gesehen hat. Mir tun die unendlich leid, etwa die Erstsemester, die voller Freude und voller Erwartungen an die Universität kommen und dann eben doch nicht in der Universität sind, sondern zu Hause in ihrer Studentenbude und dort vor einem Laptop sitzen. Das ist ein trauriges Schicksal und wir wollen das möglichst schnell beenden. Deswegen erheben wir die Forderung, nun gibt uns auch eine Öffnungsperspektive, dass die Universität wieder das wird, was sie eigentlich sein sollte, nämlich eine Begegnungsstätte in der Wissenschaft zwischen Lehrenden und Lernenden und vor allen Dingen der Lernenden untereinander. Die Politik ist da gefordert und wir wünschen uns dringendst, dass das Thema auch am Kabinettstisch in Berlin diskutiert und dann auch eine Antwort gefunden wird.
Das heißt, Sie fordern von der Wissenschaftspolitik eine Art Stufenplan. Sie haben auch schon Vorschläge gemacht für ein mögliches Öffnungskonzept. Wenn Sie sagen, wir müssen wieder mehr Präsenzuniversität auf den Weg bringen, wie sähe das denn jetzt konkret aus? Also Stichwort Schnelltests. Wenn getestet werden könnte im großen Stil, wäre das ja schon mal was.
Das wäre ein erster Schritt. Wir müssen einerseits die RKI-Standards einhalten, solange die Pandemie uns so fest im Griff hat. Aber andererseits können wir doch wahrscheinlich relativ gefahrlos Veranstaltungen machen, wenn denn zuverlässige Schnelltests da sind und in ausreichender Menge verfügbar sind. Dann lässt sich das richten. Wir könnten natürlich auch in den Hochschulen dafür Sorge tragen, dass das, was sozusagen besonders infektionsanfällig ist, nämlich das Gedränge auf den Gängen, das Gedränge in der Mensa etc., dass wir da zu Lösungen kommen, die, wie soll man sagen, Corona-kompatibel sind. Wir müssten auch dazu kommen, dass das Lehrpersonal weitgehend geimpft wird, ohne dass wir uns irgendwie vordrängen wollen und anderen Gruppen, die berechtigt und vielleicht noch berechtigtere Interessen haben als wir, ohne uns da sozusagen denen in den Weg zu stellen. Aber dass wir da irgendetwas haben müssen, dass wir in den Hochschulen wieder weiterkommen, das liegt auf der Hand.
Wie weit sind denn die Hochschulen aus Ihrer Kenntnis mit Hygienekonzepten und, sagen wir mal, Vorbereitungen, die das alles, was Sie gerade genannt haben, auch möglich machen würden?
Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich von den räumlichen Gegebenheiten ab. Es hängt aber auch von den personellen Ressourcen ab. Deswegen gibt es da kein Standardmodell, wie man es machen kann. Richtig ist, wir müssen versuchen, Personendichte, Personenansammlungen zu verhindern. Wir müssen Abstandsregeln einhalten. Und da ist schon an den Standorten viel passiert. Also ich weiß, dass es Universitäten gibt, die da sehr viel gemacht haben, um sicherzustellen, dass der Notbetrieb, der ja jetzt auch noch an den Universitäten läuft, dass der relativ gefahrlos stattfinden kann.
Jetzt steht ja das nächste Semester quasi vor der Tür, wenn Sie sagen, die Hochschulen brauchen eine Öffnungsperspektive. Heißt, eigentlich müsste jetzt genau darüber gesprochen werden, wie diese aussehen könnte.
Ja, da müsste jetzt drüber gesprochen werden. Nun ist es ja so, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, wo ja eher über einen weiteren Lockdown und weitere, wie soll man sagen, Restriktionen gesprochen werden muss. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz der glücklichste Zeitpunkt, aber schauen Sie mal, wir alle sind doch voller Optimismus, dass wir bald durch das Impfen in eine Situation kommen, in der dann Entspannung angesagt ist. Und dann wären wir schon gerne früh mit dabei, um im Interesse der Millionen Studierenden wieder schnell in einen Regelbetrieb wieder zurückzufinden. Und das muss jetzt organisiert, das muss jetzt vorbereitet werden, damit, wenn die ersten Entspannungszeichen sichtbar werden, wir dann auch sehr bald wieder in diesen Normalbetrieb zurückkehren können.
Und dieser Normalbetrieb würde unter welchen Bedingungen für Sie möglich und denkbar sein?
Na, das hängt dann von den obwaltenden, wie sagt man so schön, Infektionsgeschehen ab, wie weit wir dann öffnen können. Aber ich sag mal so, das Ziel muss sein, die Universität als Präsenzeinrichtung muss wieder funktionieren. Das wird nicht ausschließen, dass wir auch digitale Konzepte und digitale Formate weiterverfolgen. Da haben wir ja auch viel gelernt in der Pandemie und da ist auch sehr viel Positives bei rausgekommen. Aber es wird da weder schwarz noch weiß gehen. Das heißt, wir werden weder eine ausschließliche Präsenzuniversität sein, noch eine ausschließliche Digitaluniversität, sondern es wird auf den Mix ankommen. Und das müssen wir jetzt auch schon mal vornehmen. Wie können wir das denn gestalten, spätestens mit Beginn des Wintersemesters 2021/22 wollen wir da ja gut gerüstet an den Start gehen. Das muss jetzt organisiert werden und ich glaube, da sind wir alle in der Pflicht, in den Hochschulen, aber auch in der Politik.
Sagt Professor Bernhard Kempen, der Präsident des Hochschulverbandes. Wir haben gesprochen über mögliche Öffnungsszenarien für das nächste anstehende Semester an den deutschen Hochschulen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Angefangen hat eigentlich alles mit einem Eintrag in Social Media, in dem eine Schülerin in Großbritannien über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen berichtet hat. Was danach kam, hat wohl niemand erwartet.
Campus und Karriere. International.
Denn inzwischen haben tausende Schülerinnen und Schüler über diese Übergriffe berichtet. Und es gibt nun Forderungen nach einer Untersuchung. Aus London dazu Sabina Mattei.
Irgendwann hatte die 18-jährige Eva genug. Immer wieder war die Abiturientin eines Londoner Mädchengymnasiums von Schülern einer benachbarten Schule belästigt worden. Die Jungen machten anzügliche Bemerkungen oder beschimpften sie, erzählt Eva. In sozialen Medien wurde sie beleidigt. Eva wollte wissen, ob nur sie Ziel der Jungen sei und fragte Schulkameradinnen auf ihrer Instagram-Seite nach deren Erfahrungen. Sie konnte sich vor Einträgen kaum retten. Von Noten über Attraktivität, über Angrapschen bis hin zu Nötigung und Vergewaltigung berichteten die Mädchen. Die meisten bezichtigten Mitschüler, manche auch Lehrer. Offensichtlich waren das keine Einzelfälle. Auf der Online-Plattform Everyone's Invited berichten Tausende aus ganz Großbritannien von solchen und ähnlichen Vorfällen an staatlichen und privaten Schulen. Die Betreiber der Plattform sprechen von systemischer Gewalt, die britische Gesellschaft verharmlose sexuelle Übergriffe und normalisiere sie. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im britischen Parlament, Robert Halfen, verlangt eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.
What has been going on in these schools? Was
genau ist in den Schulen passiert? Was haben die Schulleiter dagegen unternommen? Und waren die Maßnahmen erfolgreich? Diese Fragen müssen dringend geklärt werden, sagt der Politiker der konservativen Partei. Chief Constable Simon Bailey, einer der ranghöchsten Polizisten Großbritanniens, sieht auch die Eltern in der Pflicht. Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder, Söhne und Töchter andere mit Respekt behandeln, so Bailey. Aber auch die Schulen müssten im Rahmen des Sexualkundeunterrichts vermitteln, dass Frauenfeindlichkeit und sexuelle Übergriffe absolut nicht geduldet werden. Dazu müssten die Lehrpläne der Schulen endlich mal aktualisiert werden, sagt die Abiturientin Eva. Der Einfluss der sozialen Medien wird im Unterricht zum Beispiel überhaupt noch nicht berücksichtigt, sagt sie. Wenn ständig neue Apps entwickelt werden, die sexuelle Belästigung ermöglichen und Mädchen in Windeseile in großem Maßstab bloßstellen können, dann muss das in der Schule auch behandelt werden, sagt sie.
Hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Tschechien kämpft seit Wochen gegen besonders hohe Corona-Infektionszahlen und noch ist die Lage nicht stabil, was zum Beispiel mit sich bringt, dass an den Grenzen zu Deutschland weiterhin Tests erforderlich sind. Der Schulbetrieb in unserem Nachbarland ist deshalb auch durch Homeschooling geprägt. Vieles läuft allerdings nicht staatlich, sondern unterstützt durch private Initiativen, privates Engagement. Ein Pilotversuch nimmt nun besonders benachteiligte Kinder in den Blick, will online Lernlücken füllen. Und Kilian Kirchgessner hat sich das mal angeschaut.
Dieses eine Video hat Symbolcharakter, wie man im Online-Unterricht wegkommt vom Frontalunterricht. Das war das Thema des Seminars für Lehrer. Gehalten wurde es vor fast einem Jahr im ersten Lockdown in Tschechien. Lucie Zajíčková hatte das Online-Seminar organisiert. Das war unser erstes Webinar, bei dem wir die Kapazität von 250 Teilnehmern überschritten haben, die bei der Online-Plattform möglich ist. Also haben wir einen Livestream eingerichtet, zu dem sich mehr als 1300 Lehrer dazugeschaltet haben. In dem Moment war mir klar, was wir machen, ist tatsächlich sinnvoll. Wir erzielen eine Wirkung. Es war der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die inzwischen den Online-Unterricht in Tschechien umkrempelt. Dahinter steckt eine private Initiative. Česko Digital heißt sie, ein Zusammenschluss von IT-Experten, die schon lange vor Corona daran arbeiteten, Tschechien zu digitalisieren, ehrenamtliche Überzeugungstäter. Als vor einem Jahr die Schulen zum ersten Mal geschlossen wurden, bot die Initiative gleich am ersten Tag ihre Hilfe an, sagt die Vorsitzende Eva Pavlíková.
Ta veřejná správa je ten jako velký
Die öffentliche Verwaltung ist ein großer Tanker, der bei einem Schiffbruch zu Hilfe eilt. Aber es dauert furchtbar lang, um ihn startklar zu machen. Wir sind ein Schnellboot, die erste Hilfe, die schnell verfügbar ist. Wir wissen, was gebraucht wird und schon sind wir unterwegs. Während das Ministerium noch an Konzepten arbeitete, waren die Leute der Initiative schon unterwegs zu den Schulen. Sie bauten Hardware auf und zeigten Lehrern, wie man damit umgeht. Zugleich stellten sie Seminare auf die Beine, in denen auch jene Lehrer, die vorher vom digitalen Unterricht noch nie etwas gehört hatten, didaktische Hilfestellung bekommen. Lucie Sajitschkova koordiniert die Aktion. Uns ist es schon in der Frühphase gelungen, online-affine Lehrer als Dozenten zu gewinnen. Sie haben digitale Seminare für ihre Kollegen angeboten und haben so auch Lehrer erreicht, die sich am Anfang nicht so richtig an das Thema herantrauten. Die Gruppe der aufgeschlossenen und motivierten Lehrer ist dadurch immer größer geworden. Dieses Netzwerk funktioniert, ohne dass sich der Staat einmischt. Und die Dozenten geben die Seminare kostenlos in ihrer Freizeit. Mehr als 600 Lehrer sind es inzwischen, die ihren Kollegen in Webseminaren mit Tipps zum Digitalunterricht weiterhelfen. Viele tausend wurden inzwischen geschult. Eine beachtliche Zahl für ein kleines Land wie Tschechien. Diese Digitalisierungsimpulse sollen nach dem Willen von Eva Pavlikova, der Vorsitzenden von Česko Digital, auch nach Corona erhalten bleiben. Wir sehen die Krise als Gelegenheit, wie man eine umfangreiche Digitalisierung der Schulen voranbringen kann. Es ist eine Phase, in der man von außen etwas im Schulwesen erreichen kann. Vor der Schließung konnte man sein Kind einfach nur zur Schule schicken, aber weiter nichts beeinflussen. Zu den Teilnehmern der digitalen Fortbildungen gehören Lehrer aus gut ausgestatteten Schulen und solche aus Vierteln, wo es an allem fehlt, sagt Lucie Sajitschkova, die Projektkoordinatorin. Manche Kinder, erzählt sie, lebten in so problematischen Verhältnissen, dass sie das nicht am Videobildschirm der ganzen Klasse zeigen wollten. Sie redeten sich häufig damit heraus, dass sie keinen Computer hätten. Dabei liege das Problem an ganz anderer Stelle. Da setzt ein Pilotprojekt an, das der Verein Česko Digital jetzt startet. In einem Roma-Viertel arbeiten die Ehrenamtlichen eng mit einer Schule zusammen, um auszuprobieren, wie man die Chancen der Kinder verbessern kann. So werden beispielsweise dank privater Sponsoren pädagogische Assistenten bezahlt, die mithelfen sollen, dass alle Kinder individuell gefördert werden können. Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sollen dann auch anderen Schulen in sozial schwachen Vierteln zugutekommen.
Er wird 70 und ist mit Corso Kunst und Pop zum Gespräch verabredet. Wolfgang Niedecken, der Frontman der Kölner Band Bab, erzählt gleich hier über Familienbande, Politik und natürlich seinen Geburtstag. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.